Mit Freuden bitten wir. So haben wir das gerade gesungen. Und tatsächlich in der Advents- und Weihnachtszeit, da ist Freude ja tatsächlich überall angesagt. Nicht? Jedes Unternehmen, jede Schule, jeder Kindergarten, jeder Verein hat seine Weihnachtsfeier und da wird sich gefreut. Und dann kommt Weihnachten. Und natürlich ist das ein Fest, bei dem wir uns alle freuen. Wer da nicht mitmacht, der ist ein Griesgram. Weihnachten muss gefeiert werden. Also setz dein Weihnachtsgesicht auf, auch wenn dir vielleicht gar nicht so recht zum Freuen zumute ist. Ich meine, erwartet von uns Weihnachtsfreude. Auch denn, wenn wir vielleicht darunter leiden, dass wir alleine zu Weihnachtsfeiern gehen, wo alle anderen als Pärchen oder Familien kommen, einfach weil es sich nicht gefügt hat, dass wir bisher den passenden Partner gefunden haben. Oder weil der Partner uns verlassen hat. Oder weil er verstorben ist. Wir sollen Weihnachten feiern, das Familienfest. Auch dann, wenn wir vielleicht gerade sehr darunter leiden, dass wir keine Kinder haben, während alle anderen mit ihren Kindern Weihnachten feiern. Man erwartet Feierlaune auch, wenn wir krank sind und Schmerzen haben, wenn wir aufgrund von Arbeitslosigkeit oder finanziellen Nöten oder einfach Perspektivlosigkeit überhaupt keine Feierlaune haben. Advent wird von allen erwartet, dass sie sich freuen. Selbst im Gottesdienst, da kommen wir in den Chor mit hinein, freue dich Welt. Oder ein bisschen familienhafter, die Weihnachtsfreude pustet keiner aus. O du fröhliche Weihnachtszeit. Oder eben auch nicht. Nicht, wenn wir tief in unsere Herzen sehen, dann offenbart sich, dass die Weihnachtsfreude oft sehr oberflächlich und manchmal nur aufgesetzt ist. Im Rahmen unserer Adventsserie durch einige Texte aus den neutestamentlichen Briefen, in denen es darum geht, dass der Herr kommt, gekommen ist oder wiederkommt, kommen wir heute zu einem Text, von dem ich mir vorstellen kann, dass er im ersten Moment für die Traurigen und Geplagten unter uns sich so anfühlen kann, als wäre er eine emotionale Überforderung. Aber tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass unser guter Herr durch sein heiliges Wort heute gerade die unter uns ansprechen möchte, denen nicht zum Feiern zumute ist. Das sind Worte, die gerade denen eine Hilfe sein können, die mühselig und beladen sind, die traurige und geplagte Herzen haben. Zugleich hoffe ich, dass dieser Text uns alle anspricht, auch die unter uns, die ganz froh sind in dieser Zeit, weil der Text auch uns helfen kann, dass wir unsere Freude nicht verbinden mit den falschen Dingen, sondern unsere Freude da finden, wo sie gewiss ist. Völlig unabhängig von unseren Lebensumständen. Wichtig für das Verständnis unseres Textes ist der Kontext, in dem heraus dieser Text kommt. Der ist geschrieben worden von einem Mann, der im Gefängnis sitzt, in einer Gefängniszelle. Also nicht der Ort der großen Freude, sollte man denken. Und unsere Worte, die wir jetzt betrachten wollen, folgen direkt auf Worte, bei denen zwei Streithähne angesprochen werden. Und dann lesen wir Worte, die plötzlich ganz überraschend klingen. Philipper 4, die Verse 4 bis 7, ist unser Predigttext. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst Kunst sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Oder vielleicht besser, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Wir lesen in diesem Text gleich mehrere Aufforderungen, aber über all dem steht der Ruf zur Freude im Herrn. Das ist, wenn wir so wollen, die Kernthese, die Kernaussage dieses Abschnitts, die steht nicht nur oben drüber, die wird auch noch wiederholt, um dem Ganzen mehr Nachdruck zu verleihen. Und alles, was dann folgt, soll uns helfen und kann uns helfen, genau diesem Auftrag nachzukommen. Darüber möchte ich mit uns nachdenken. Ich habe die Aussage dieser Predigt zusammengefasst, wirklich in einem Satz, der so komplex ist, dass ich den jetzt nicht lese, weil euch das vielleicht eher verwirrt. Aber ihr findet den im Gottesdienstblatt abgedruckt. Und ich hoffe, dass, wenn ihr die Predigt gehört habt, dieser Satz für euch Sinn macht und euch vielleicht eine Hilfe sein kann, um das, was wir hier bedenken aus Gottes Wort, noch mehr zu euren Herzen sprechen zu lassen. Ich möchte mit uns beten, bevor wir uns dann Gottes Wort zuwenden und den Herrn bitten, dass er unsere Herzen auftut, dass wir wirklich das empfangen können, das hören können, was Gott uns heute zu sagen hat. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du ein Gott bist, der sich nicht von uns fernhält, sondern der uns ganz nahe gekommen ist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns kennt, besser als wir uns selbst kennen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns nicht überfordert, sondern der uns nur zu dem aufruft, wozu du uns auch befähigst. Wir wollen dir danken, dass du mit allen deinen Worten es unendlich gut mit uns meinst. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns nun hilfst, Acht zu haben auf das, was du uns zu sagen hast, sodass dein Wort unsere Herzen erreicht und erfüllt. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich habe gerade schon gesagt, die Verse unmittelbar vor unserem Predigttext zeigen uns, dass Paulus hier in eine Situation hineinspricht, die nicht geprägt ist von Friede, Freude, Eiterkuchen. Ja, hier ist kein eitel Sonnenschein. Hier ist eine Gemeinde, in der es einen richtig harten Streit gibt. Ein Streit zwischen zwei Frauen, die ehemals wichtige Mitarbeiterinnen von Paulus waren. Wir hören diese Worte in Vers 2 und 3, direkt vor unserem Predigttext. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Dann fährt er fort. Und sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Okay, das klingt erstmal komisch, oder? Klingt ein bisschen so wie ein Chef, der seine Belegschaft einlädt, kurz vor Weihnachten, kommt mal alle zusammen. Gleich ist Weihnachtsfeier und ich will kurz noch ein paar Dinge sagen. Liebe Mitarbeiter, leider ist das Unternehmen pleite. Ab Januar habt ihr keinen Job mehr. Und jetzt freut euch, wir feiern Weihnachten. Nee, so ist das aber hier nicht. Unser himmlischer Vater überfordert uns nicht emotional mit diesem Auftrag. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Ganz im Gegenteil, er lenkt unseren Blick hin zu dem einen Grund, warum wir Christen uns tatsächlich in allen Situationen, zu allen Zeiten, alle Wege freuen können. Denn das Gebot ist, freut euch in dem Herrn. Unsere Freude soll in dem Herrn sein. Und wenn wir das hören, dann ist wichtig zu verstehen, was bedeutet das eigentlich in dem Herrn? Nicht einst waren wir nicht in dem Herrn. Von Natur aus haben wir Menschen uns von Gott abgewandt. Und deswegen konnten die ersten Menschen, nachdem sie gegen Gott rebelliert hatten, nicht mehr in der Gegenwart Gottes sein. Und wir alle sind in diese Situation hineingeboren worden, in eine gefallene Welt, eine Welt voller Streit und Leid und Schmerzen. Und wir sind fern von Gott und wir leiden darunter. Das ist die Grundposition aller Menschen von Geburt an. Wir sind nicht in dem Herrn. Im Gegenteil, Wir sind gegen den Herrn und etwas steht zwischen uns und dem Herrn. Und so haben wir ein großes Problem. Wir stehen unter seinem gerechten Zorn. Aber dann sandte Gott seinen Sohn. Da, wo wir nichts von ihm wissen wollten, wo wir weit weg waren von ihm und gerade deshalb so viel Leid erlebt haben, kommt Gott in die Niederungen dieser gefallenen Welt. Das feiern wir doch zu Weihnachten. Gott wird Mensch. Er wird Mensch, um dann für uns das Leben zu leben, das wir leben sollen, in inniger Gemeinschaft mit dem Vater. Der Vater und Sohn, die sind eins, die sind immer eng beieinander. Und dann geht der Sohn ans Kreuz. Er nimmt dort die gerechte Strafe für unsere Schuld auf sich, für all das, was uns von Gott trennt. Dann überwindet er den Tod. Er ist auferstanden am dritten Tag. Er ist der lebendige Herr, der nun Menschen ruft, sich ihm zuzuwenden, sich ihm anzuvertrauen. Und er sagt uns zu, jeder, der sich ihm nun anvertraut, der anfängt an ihn zu glauben, mit dem wird er eine so innige Gemeinschaft haben, dass die Bibel tatsächlich davon spricht, dass wir, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, dass wir dann in ihm sind, im Herrn. Das mag im ersten Moment etwas abstrakt sein oder klingen. Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns verdeutlichen, dass die Bibel die Gemeinde als den Leib Christi beschreibt. Und wir sind herausgerufen aus dieser Welt hinein in den Leib Christi. Deswegen sollten Christen Teil einer lokalen Gemeinde sein, wo wir in enger Gemeinschaft miteinander leben. Unter dem Haupt Jesus Christus sind wir in ihm, umkleidet von seiner perfekten Gerechtigkeit. Wir sind in ihm behütet und geborgen. Wir gehen mit ihm durch das Leben. Er ist der gute Hirte seiner Herde. Er geht mit uns auch durch die finsteren Täler des Lebens. Das ist wirklich ein guter Grund zur Freude. Freut euch in dem Herrn. In ihm finden wir Geborgenheit. Bei ihm finden wir Sicherheit. Das macht froh. Deswegen sollte diese besondere, diese einzigartige Freude das Merkmal aller Christen sein. Daran sollte die Welt eigentlich erkennen, dass wir Christen sind, dass wir eine Freude haben, die diese Welt nicht kennt. Das heißt nicht, dass wir immer grinsend durch die Gegend laufen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch echtes Leid erleben. Nein, nein, wir leben immer noch in dieser gefallenen Welt, in der es Streit und Leid gibt. Aber das sollte uns weniger prägen als der Umstand, dass wir zu Christus gehören, dem, der diese Welt überwunden hat und der mächtig ist. Und der alles in seiner Hand hält. Wir sind untrennbar für alle Ewigkeit mit ihm verbunden. Wir sind in ihm. Das ist ein guter Grund zur Freude. Amen. Und vielleicht bist du heute hier und du konntest gerade nicht Amen dazu sagen, weil du diese Freude, diese tiefe Geborgenheit, diesen tiefen Frieden noch gar nicht kennst. Und es ist mein Wunsch für dich, dass du in dieser Advents- und Weihnachtszeit diese Freude kennenlernst. Nicht alle Freuden dieser Welt kann man gar nicht vergleichen mit dieser Freude. Ich höre immer wieder von Menschen, die sagen, die Christen, die dürfen ganz viele Dinge nicht, die eigentlich Freude machen. Ich werde lieber kein Christ, weil ich finde Freude in vielen Dingen, die Christen nicht dürfen. Ich kann dir sagen, und tatsächlich hatte ich genau dieses Gespräch vor wenigen Tagen. Ich kann dir sagen, du irrst dich. Du irrst dich. Tatsächlich ist es genau andersrum. Du suchst im Moment noch Freude in Dingen, die bestenfalls für eine kurze Zeit ein bisschen funktionieren können. Wenn du kein Christ bist, dann kann ich dir sagen, ich verstehe dich, ich kenne dich. Ich selber, 26 Jahre meines Lebens, kein Christ war. Und ich habe meine Freude gesucht in allen möglichen Dingen. Und für den einen Moment oder den anderen hat es funktioniert. Aber dann war es wieder vorbei. Und dann ging die Suche nach Erfüllung, nach Freude wieder von vorne los. Du wirst nicht ankommen, weil diese Welt nicht dafür gemacht ist, dass du in ihr deine letztendliche Freude finden wirst. Alle Freuden, die du in dieser Welt und in deinen Lebensumständen finden kannst, die sind nicht wert, verglichen zu werden mit der Freude, die wir im Herrn haben können. Weil die Freuden dieser Welt zeitlich sehr begrenzt sind. Die Freude im Herrn hingegen ist ewig. Und sie wird immer größer. Die Freude am Herrn beginnt hier auf Erden, wenn wir zu Christus kommen. Und sie wird noch viel größer werden, wenn der Advent, wenn diese Zeit auf die Ankunft unseres Herrn zu einem Ende kommt und der Herr wiederkommt. Und dieser Tag ist nahe. Das ist der zweite Punkt dieser Predigt. Das ist das, was wir am Ende von Vers 5 lesen. Wo Paulus betont, die Zeit des Advents, Advent heißt Ankunft, warten auf die Ankunft. Die Zeit des Advents wird bald ein Ende haben, der Herr ist nahe. Über diese Aussage haben wir schon in den ersten beiden Adventssonntagen nachgedacht. Am ersten Advent hat Waldemar Henschel uns gepredigt darüber, dass das Wissen darum, dass der Herr bald wiederkommen wird, unser Leben prägen sollte. Wir sollten für ihn hingegeben leben in der Erwartung, dass er bald kommt. Letzte Woche hat Ron Kupsch uns gepredigt, dass wir aufgerufen sind, im Vertrauen auf Jesu Wiederkehr geduldig zu warten, Dinge in Gottes Hand zu lassen, uns ihm anzuvertrauen. Und heute geht es eben darum, dass das Wissen um die Wiederkunft des Herrn uns dazu bringen sollte, diesem Tag mit Freude entgegenzugehen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Der Herr ist nahe. Ihr Lieben, ich denke, die Adventszeit eignet sich ganz hervorragend dazu, sich genau darauf zu besinnen. Der Herr kommt bald wieder. Und das heißt eben auch, dass diese Zeit voller Leid bald ein Ende haben wird. Dann wird es nichts mehr geben, was uns die Freude am Herrn noch trüben könnte. Der Blick auf den nahen Herrn, der befähigt uns, auch inmitten von Leid, tiefe innere Freude am Herrn zu finden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leid nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn unsere Trübsal hier auf Erden, die ist zeitlich und leicht und schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. So verspricht uns das Gott durch sein Wort. Das war ein Zitat aus Römer 8, Vers 17 und 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Vielleicht zwei Bibelstellen, die du mal aufschreiben solltest, über die es sich lohnt, ein bisschen mehr nachzudenken. Ihr Lieben, mit dieser Zuversicht, dass der Herr nahe ist und dann alles Leid, alle Trübsal ein Ende hat und dann die Freude vollkommen sein wird. Mit dieser Zuversicht dürfen wir 365 Tage im Jahr im Advent leben. Deswegen ruft Paulus uns dazu auf, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Der Herr ist nahe. Nun, wenn du heute hier bist und noch nicht auf Jesus Christus vertraust, dann möchte ich deutlich sagen, diese Verheißung gilt dann dir nicht. Diese Zusage, dass der Tag der Wiederkunft des Herrn zu einem Freudentag wird, gilt nur denen, die auf Jesus Christus vertrauen. Die wird er dann aus allem Leiden befreien. Aber die, die nicht auf Christus vertrauen, für die wird an diesem Tag alle Freude ein endgültiges Ende haben. Ich sage das nicht, um dir dein Weihnachtsfest zu vermiesen oder dir die gute Laune zu nehmen. Ich sage dir das, damit du wirklich ein frohes Weihnachten feiern kannst. Es ist wichtig, dass du das hörst und verstehst. Der Herr wird wiederkommen, der Herr ist nahe und er wird kommen. Und das Erste, was er tun wird, wenn er kommt, ist, er wird richten, die Lebenden und die Toten. Wir werden alle vor ihm offenbar werden. Und das heißt, er wird uns anschauen und wird schauen, ob wir seinem Maßstab genügen. Und der Maßstab Gottes ist Vollkommenheit. Er ist vollkommen gerecht. Selbst wenn du nicht an Gott glaubst, wenn du dir irgendwie Gott vorstellen kannst, kannst du dir sicherlich keinen Gott vorstellen, der nicht irgendwie alles Böse richten wird. Die tiefste Sehnsucht aller unserer Herzen, egal ob wir gläubig sind oder nicht, ist, dass es Gerechtigkeit geben muss. Dass das Böse gerichtet werden muss. Das Problem ist nur, dass das Böse eben nicht nur da draußen ist, sondern auch hier drinnen. Wir alle denken und reden und handeln immer wieder so, dass wir im Gericht Gottes nicht bestehen können, sondern sein Gericht verdient haben. Die Bibel sagt deutlich, wer im Gericht Gottes bestehen will, der muss vollkommen sein. Und keiner von uns ist aus sich heraus vollkommen, aber wir Christen, wir wissen, dass wenn wir in Christus sind, wenn wir durch den Glauben zu ihm geflohen sind, uns seine Gerechtigkeit umkleidet, und Gott uns ansieht und er sieht uns in Christus und seine Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit und so können wir vor Gott bestehen. Allein aufgrund seiner großen Gnade, allein durch den Glauben. Aber wenn du alleine vor Gott stehst, dann hast du diesen Schutz nicht, dann hast du diese Gerechtigkeit nicht. Deswegen höre den Ruf. Gott ruft dich. Er ist ein Gott der Gnade. Ein Gott, der dir Rettung anbietet, der dich ruft und sagt, komm zu mir, vertrau dich mir an. Erkenn mich an als den Retter, den du brauchst und den Herrn, der mit dir durchs Leben geht und der dich sicher in die ewige Herrlichkeit bringen wird. So kannst auch du in Christus sein. Und so kannst auch du diese ewige Freude kennenlernen, die so viel größer und beständiger ist als alle Freuden, die diese Welt zu bieten hat. Also höre diesen Ruf. Und uns Christen sollte diese Freude doch immer mehr prägen. Wir wissen doch darum, dass der Herr bald kommt. Und wir wissen, dass all die Schwierigkeiten, all die Nöte dieser Zeit ein Ende haben. Und doch fällt es uns manchmal schwer, oder? Kennst du das? Weißt, ja, eigentlich habe ich jeden Grund, meine Freude im Herrn zu finden. Aber das gelingt mir so oft nicht. Nun, Paulus möchte, dass wir unsere Freude im Herrn finden. Er gibt uns nicht einfach nur den Auftrag, freut euch in dem Herrn alle Wege. Er sagt uns auch, wie wir das tun können. Und dazu gibt er uns konkret zwei Aufforderungen in Versen 5 und 6, die wir miteinander bedenken wollen. Zwei Aufforderungen, wie wir mehr Freude im Herrn haben können. Es beginnt zu Beginn von Vers 5 mit den Worten, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Wir haben eben schon bedacht, dass Paulus gerade zwei Frauen namentlich erwähnt und ermahnt hat, einen Streit beizulegen. Denn Streit raubt Freude. Wir Christen sollten uns nicht streiten, sondern einander gütig, sanftmütig begegnen. Lieber Christ, bedenke, dass Gott dir in seiner einzigartigen Gnade und Güte durch Jesus Christus alle deine Sünden vergeben hat. Wie können wir, die wir so viel Güte empfangen haben, dann nicht auch anderen gegenüber gütig und gnädig sein? Besinn dich auf den Herrn. Besinn dich auf das, was er für dich getan hat in Christus Jesus. Finde deine Freude in ihm. Und dann bleibt kein Platz mehr für Bitterkeit und Streit. Deine Güte, lass kund sein allen Menschen. Nicht nur denen, bei denen es einigermaßen leicht funktioniert. Sondern gerade auch denen, die vielleicht in besonderer Weise es brauchen, dass du ihnen gegenüber gütig und gnädig und barmherzig und sanftmütig und geduldig bist. Wenn wir uns über die große Gnade Gottes freuen, wenn wir verstehen, wie Gott uns ansieht, trotz allem, dann wird diese empfangene Gnade, diese empfangene Güte mehr und mehr auch unser Miteinander prägen. Das wünsche ich uns als Gemeinde von Herzen. Die Freude am Herrn wird uns zu friedliebenden Menschen machen. Lieber Christ, falls du aktuell vielleicht den Weihnachtstagen so mit gemischten Gefühlen entgegenschaust, weil in deiner Familie, in deinem Umfeld eben gerade nicht alles gut ist, weil da Streit herrscht, weil da Entzweiung ist, dann nimm das mit als eine Einladung, als eine Ermutigung. Sei gütig. Lass deine Güte kund sein allen Menschen. Gerade auch denen, die es besonders nötig haben. Denen, die es nicht verdient haben. Aber denen, die es nötig haben, dass du ihnen mit Güte, mit Sanftmut, mit Gnade begegnest, so wie Gott dir begegnet ist. Dazu ruft Paulus uns Christen hier auf. Und wenn wir dann vielleicht nicht auf unserer Recht bestehen, nicht unbedingt doch nochmal unsere Position durchbringen wollen, wenn wir einfach uns demütig, gütig gegenüber den anderen verhalten und einfach vergeben und ihnen in Liebe begegnen. Wenn dann aus Streit wieder eine friedliche Beziehung wird. Das macht froh. Hast du schon mal erlebt, wie ein Streit ein Ende gefunden hat? Weil wir in Christus sind und weil wir in seiner Gnade, in seiner Güte anderen begegnen? Dazu ruft Paulus uns hier auf. Möge das deine Erfahrung sein an diesen Weihnachten. Nun, neben Streit gibt es noch einen anderen großen Feind unserer Freude im Herrn. Das sind all die Sorgen, all die Nöte, die wir haben, die uns dazu bringen können, dass wir unsere Freude im Herrn verlieren. Und Paulus hat auch für diesen Aspekt einen Rat für uns. Ich lese Vers 6. Da heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet mit Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Okay, das klingt jetzt gerade sehr fromm. Ist das denn realistisch? Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Paulus, jetzt sei doch mal realistisch. So einfach kann es doch nicht sein. Nun, die Philipper haben das vielleicht auch gedacht, als sie diesen Brief gelesen haben. Und dann hat vielleicht einer in der Gemeinde gesagt, ach, wisst ihr noch, wie das war, als Paulus damals bei uns war? In der Bibel können wir ja lesen, wie das war. Wir haben tatsächlich erst vor ein paar Wochen drüber nachgedacht. Vor 3 Wochen hatten wir hier Taufgottesdienste und haben dort tatsächlich den Text betrachtet aus Apostelgeschichte 16, als Paulus einst nach Philippi kam. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr da wart. Sonst könnt ihr es nachlesen, Apostelgeschichte 16. Da kam Paulus nach Philippi und hat dort angefangen, das erste Mal in Europa das Evangelium zu predigen. Es gab die ersten Bekehrungen und dann gab es die erste Christenverfolgung in Europa. Aufgrund von falschen Anklagen wurden er und sein Mitarbeiter Silas inhaftiert oder sie wurden festgenommen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 16, Vers 22. Und das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Und als er den Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Ja, hätten Paulus und Silas jeden Grund gehabt, sich Sorgen zu machen? Ja, natürlich. Keine Ahnung, ob sie aus dem Gefängnis wieder rauskommen. Ja, vielleicht denkst du dir, na ja, Apostel Gott greift ja immer ein, die bringt dir immer wieder sicher nach Hause. Also, in der frühen Kirchengeschichte liest man, wie es mit den meisten Aposteln zu einem Ende kam. Die sind nicht zu Hause in ihrem Bett im hohen Alter gestorben, umringt von ihrer lieben Familie. Die sind fast alle, vielleicht alle, für ihren Glauben getötet wurden. Paulus hatte jeden Grund, sich Sorgen zu machen. Was tat Paulus? Direkt im Fortgang lesen wir in Vers 25, Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Sie finden ihre Freude in dem Herrn alle Wege. Sie sorgen sich um nichts, sondern in allen Dingen lassen sie ihre Bitten im Gebet, mit Flehen und Danksagung Gottes Lob vor Gott kund werden. Paulus hatte ihnen vorgelebt, wie das funktioniert. Und ich möchte uns Mut machen, lasst uns diesem Vorbild folgen. Und viele von uns wissen das, nicht? Not lehrt beten, heißt es in einem Sprichwort. Und wie viele von uns haben erlebt, dass gerade in Notzeiten wir angefangen haben zu beten, uns Gott zuzuwenden. Und wie oft haben wir gerade in solchen Zeiten auch in geistlichen Liedern Trost und Ermutigung gefunden. Ich bin jetzt nicht so der ganz große Sänger. Das könnte mich vielleicht selber nicht ermutigen, wenn ich mich höre. Deswegen habe ich eine Spotify-Playlist. Genau für solche Zeiten, das ist kein Witz. Hilft wirklich. Ich habe gerade heute früh noch mal reingehört. Die meisten Lieder sind auf Englisch, leider gibt es noch nicht so viele auf Deutsch. Das ist ein Auftrag an unsere Musiker, da vielleicht das andere noch mal zu übersetzen. Whatever my God ordains is right. Das wärmt das Herz, sich klarzumachen, Gott hat alles im Griff. Und was auch immer er geschehen lässt, das tut er für gute Gründe. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das sagt Gott uns zu in Römer 8, Vers 28. Glaubst du das? Es ist so gut, sich auf diese Dinge zu besinnen, gerade in schweren Zeiten. Nee, Liebe, das Leiden in dieser Welt ist real, die Sorgen sind sehr real. Aber wir müssen uns von ihnen nicht erdrücken lassen. Preis sei dem Herrn. Wir haben einen großen Gott, der alles im Griff hat und der für uns sorgt. Und so dürfen wir im Gebet ihm alle Dinge bringen. Wir dürfen zu ihm flehen in unserer Not und so unsere Not loswerden, ihm übergeben. Uns darauf besinnen, dass er der Herr ist, der diese Dinge alle in seine gute Hand nimmt und damit Gutes tun wird. Und vor allem dürfen wir dabei bedenken, dass der Herr schon so viel getan hat. Das ist das, was Paulus hier im Blick hat, wenn er schreibt, lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ihr Lieben, Danksagung ist der Schlüssel zum erfolgreichen Sorgen abgeben. Wir sollten Gott also nicht nur die Dinge bringen, die uns aktuell Sorgen machen, sondern auch für einen Moment Danke sagen für all die Sorgen, die wir heute nicht mehr haben. Manchmal sind wir im Leben und sehen vor uns einen solchen Berg und wir haben solche Sorgen vor dem, was da vor uns steht. Und wie gut ist es in dem Moment, sich mal umzudrehen und zu schauen, boah, über all diese Berge hat Gott mich schon drüber geführt. All die Sorgen der Vergangenheit, die ich heute gar nicht mehr habe. So weit ist Gott mit mir schon gegangen. Das gibt Zuversicht für den weiteren Weg. Zuversicht in einen Gott, der für uns sorgt. Dann können wir die Dinge wirklich zu ihm geben und sagen, ich vertraue dir, Herr. Und vor allem sollten wir bedenken, dass wir jeden Grund haben, Danke zu sagen dafür, dass Gott uns die letztendlich viel größte, allergrößte Sorge längst abgenommen hat. Nicht denn in Jesus Christus hat er die größte Not, auf die wir zugesteuert werden, schon genommen. So dass am Ende nicht ein Berg steht, an dem wir scheitern werden, sondern grüne Auen sind, auf denen wir in das Haus des Herrn kommen und dort sein dürfen, immer da. Eines Tages, der Herr ist nahe, werden alle Sorgen und wird alles Leid der Vergangenheit angehören. Dafür dürfen wir Gott danken. Und wenn wir das tun, dann können wir ihm getrost auch noch die Sorgen anvertrauen, die wir zurzeit noch haben. Dann werden uns unsere Sorgen nicht mehr unsere Freude rauben. Dann wird die Freude im Herrn auch da Raum bekommen, wo unsere Augen vielleicht noch weinen. dann geschieht das, was wir in Vers 7 lesen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt dieser Predigt. Da heißt es, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Diese Übersetzung ist tatsächlich die richtige, die bessere Übersetzung, weil hier deutlich wird, im Gegensatz zu dem, was allein die Luther 84, aus welchen Gründen auch immer hat, dass das nicht einfach ein frommer Wunsch ist. Nein, was wir hier lesen, ist ein sicherer Zuspruch, seine Zusage. Der Friede Gottes wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Dieser Friede Gottes, dieser Shalom, ist der fruchtbare Boden, aus dem die Freude am Herrn weiter wachsen wird. Dieser Friede Gottes ist zuallererst ein Friede mit Gott. Lieber Christ, mir ist wichtig, dass du das weißt. Was auch immer in deinem Leben los ist. Wenn du durch den Glauben in Christus Jesus bist, dann hast du Frieden mit Gott. Und dieser Friede Gottes, der hält dich fest. Er bewahrt dein Herz und deine Sinne. Er trägt dich auch durch die schwersten Zeiten hindurch. Siehst du, Gott ist treu. Wir werden diesen Frieden nicht immer sofort spüren in unseren Herzen. In unseren Herzen ist nicht immer Frieden, aber wir haben Frieden. Deswegen schau in jedem Streit, in einem Leid auf ihn. Besinn dich darauf, was er im Herrn für dich getan hat. Bedenke, dass er bald wiederkommen wird. Schau auf ihn. Und dann wird der Friede, den du mit Gott schon hast, immer mehr noch dein Herz und deine Sinne erfüllen. Das ist eine Erfahrung, die ganz viele Christen immer wieder machen. Ich weiß aus manchem Gespräch mit manchen von euch, dass ihr das erleben durftet, dass ihr gerade in großen Notzeiten erlebt habt, wie ihr Gott Sorgen bringen konntet und wie ihr plötzlich einen neuen Frieden in euren Herzen verspürt habt. Vielleicht einer der für mich beeindruckendsten Berichte über genau diese Situation ist die Geschichte eines gewissen Horatio Spafford. Namen kennt ihr vielleicht nicht. Es war ein Engländer, der in den USA lebte. 1871 verlor er bei einem Großbrand sein Geschäft. Er war ein reicher Geschäftsmann und den Großteil seines Vermögens. Kurze Zeit, nachdem er quasi fast alles verloren hatte, verlor er auch noch seinen Sohn, der plötzlich starb. 2 Jahre später sandte er seine Frau und seine 4 Töchter zurück nach Europa. Kurze Zeit später bekam er ein Telegramm von seiner Frau. Das Schiff war untergegangen. Sie allein wurde gerettet. Die 4 Töchter waren tot. Ich habe allein überlebt. Was soll ich tun? Und Spafford entschied sich, sofort zu seiner Frau zu reisen. Er nahm das nächste Schiff, um über den Atlantik zu kommen. Und irgendwann kam sie an eine Stelle, wo ihm gesagt wurde, ah, hier ist übrigens vor kurzem ein Schiff gesunken. Hier an dieser Stelle lagen vielleicht seine 4 Töchter auf dem Boden des Meeres. Er wurde überwältigt von tiefer Trauer. In seiner tiefen Trauer schrie er zu Gott. In seinem Schreien zu Gott bewirkte Gott, dass sein Herz plötzlich erfüllt wurde mit einem Frieden, den er nicht erklären konnte. Er hat das niedergeschrieben. Das Lied It is well with my soul. Auf Deutsch: Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du durch gute Zeiten gehst, wenn du mit Freude diesem Weihnachtsfest entgegengehst, dann wünsche ich dir von Herzen, dass diese Worte dein Herz so informieren, dass auch in Zeiten, wenn es vielleicht mal anders ist, du deine Freude nicht verlierst, weil du sie nicht in letzter Instanz an äußere Umstände hängst. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du heute hier bist und du gehst durch schwere Zeiten, wenn Gott dich gerade durch eine Zeit des Leidens führt, dann ist es mein Gebet, mein Wunsch für dich, dass du deine Freude im Herrn findest, trotz dieser Umstände. In der Gewissheit, dass der Herr nahe ist. Lass uns in dieser Zuversicht allen Menschen in Güte begegnen. Lass uns unsere Sorgen zu Gott bringen und ihm Danke sagen für alles, was er für uns schon getan hat. Und er möge sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne erfüllen. Bis er dann kommt und unsere Freude vollkommen ist. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir im Gebet zu dir kommen können. Und wir wollen dir all unsere Sorgen und unsere Nöte bringen. Wir wollen dir sagen, Herr, du weißt, was in unseren Herzen los ist. Ich möchte beten für die, die in diesen Tagen besonders leiden, weil um sie herum so viel Freude ist und ihnen vielleicht gar nicht so froh zumute ist. Sei du ihnen mit deinem Trost ganz nah. Hilf ihnen inmitten von Tränen und Leid, sich neu zu besinnen auf dich und in dir eine Freude zu finden, die durchträgt durch alle Nöte und Leiden. Ich bete, dass du uns als Gemeinde so gebrauchst, dass da, wo wir in dir sind, wir auch füreinander da sein können, dass wir uns mit den fröhlichen freuen, aber auch mit den weinenden weinen können. Und dass wir einander ermutigen können mit deinem Wort, mit deinem Evangelium, mit der Gewissheit, dass du nahe bist. Und ich bete für die unter uns, die dich noch nicht kennen, die ihre Freude noch in den Dingen dieser Welt suchen. Herr, erbarme dich doch ihrer. Sieh doch diese Menschen, die die Freude nachjagen und sie doch nie wirklich dauerhaft finden können. Öffne ihnen die Herzen, dass sie erkennen, dass wahre und ewige Freude nur bei dir zu finden ist. Ja, so schenk uns, dass wir alle wirklich frohe Weihnachtstage erleben dürfen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.